Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Boxenstopp. Neben mir steht Rainer Rupp. Herr Rupp, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie.
Herr Rupp, wir wollen über den G20-Gipfel sprechen, obwohl nur am Rande. Denn eine Person, die zum G20-Gipfel eingeladen wurde, erschien ja dann nicht und hat das Beste, sage ich es mal an dieser Stelle, verpasst. Es war der König von Saudi-Arabien. Warum ist er nicht gekommen? Was hat es eigentlich damit auf sich? Das ist ja die eigentliche Nachricht, die für mich auch sehr interessant ist. Denn dass der König von Saudi-Arabien nicht gekommen ist, hat ja mit Katar zu tun. Und das alles ging ja jetzt bei den Krawallen komplett unter. Können Sie vielleicht mal zusammenfassen, warum ist der König von Saudi-Arabien, der das vier Jahreszeiten aufwendig renovieren hat lassen mit Panzerglas, warum ist der denn nicht gekommen?
Das hat sicher was mit Katar zu tun, aber die Tatsache, dass er das Land nicht verlassen hat, also weder der König noch der Kronprinz, hat eher was mit der Absetzung des vorherigen Kronprinzes, nämlich des Onkels von dem jungen Kronprinz Mohammed, zu tun, denn der war ja auch Innenminister und somit auch Chef der Geheimdienste. Er gehört eigentlich zum Establishment oder zur Spitze des etablierten saudi-arabischen Establishments. Und von daher hatte man Angst und hat man auch immer noch Angst, dass es hier einen Palast-Coup geben könnte, ähnlich wie zum Beispiel das auch in Katar geschehen war 1995, als der Sohn den Vater vom Thron gestoßen hat.
Das Ganze ist ja aber trotzdem ein Familienbetrieb. Wieso hat man da Angst?
Naja, man muss sich überlegen, da gibt es etwa 3000 Prinzen.
Muss ich mal kurz husten. Okay, die kennen sich alle untereinander, oder wie ist das?
Das bezweifle ich. Und wie in jeder Regierung oder wie in jeder Familie, man weiß ja schon, manche Brüder sind sich spinnefeind und haben ganz andere Vorstellungen von der Staatlichkeit und in welche Richtung man gehen soll. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das in einem orientalischen, feudalen Königshaus nicht anders ist.
Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass auch in Saudi-Arabien man zwar auf hohem Ross sitzt und man sehr, sehr viel Geld verdient mit diesen Petrodollars, aber auch dort muss inzwischen der Gürtel enger geschnallt werden. Kommen wir gleich auch noch drauf. Aber vielleicht der Punkt, warum dieser König zu Hause geblieben ist, war ja nicht nur, dass man Angst davor hatte, dass geputscht werden könnte zu Hause, sondern es gab ja da ein Embargo, was gegen Katar ausgesprochen wurde. Wer hat sich an diesem Embargo denn beteiligt? Und da gab es auch ein Ultimatum, was gestellt wurde, wenn binnen 48 Stunden nicht 13 Punkte erfüllt würden, dann würde was? Was waren das für Punkte? Was ist der eigentliche Grund und wie ist das bis jetzt ausgegangen? Weil in der Presse kommt es nicht mehr vor.
Ja, wie ist das ausgegangen? Das Ultimatum ist ausgegangen wie das Hornberger Schießen. Also viel Rauch und Schall und nichts gewesen. Das Ultimatum mit diesen berühmten 13 Punkten, auf die ich dann gleich eingehen werde, nicht im Einzelnen, aber in der Gruppe, sollte nach 7 Tagen ablaufen. Und Kataris haben gesagt, nee, machen wir nicht, wir machen überhaupt nichts, ihr mischt euch bei uns in die inneren Angelegenheiten ein, was natürlich ähnlich typisch ist. Die Kataris dürfen sich überall sonst in die inneren Angelegenheiten von Libyen zum Beispiel oder Syrien einmischen, sogar mit Soldaten und Terroristen. Aber in diesem Fall lehnen sie sowas absolut ab, berufen sie auf Völkerrecht etc. etc. Sie haben auf jeden Fall nichts gemacht. Und was hatten die Saudis und ihre Allianz, wie haben sie darauf reagiert? Nun ja, sie haben das Ultimatum um 2 Tage verlängert. Und was ist nach den 2 Tagen passiert? Wiederum nichts. Und das ist natürlich für das saudische, für das neue Team, also Bin Salman Senior und Mohammed Bin Salman Junior, der 33-jährige Großprinz, für den ist das natürlich eine riesige Blamage.
Also Gesichtsverlust kann man sagen. Aber kommen wir mal eben auf diese Allianz, die da zu Katar gesagt hat, mit diesem sehr bekannten Sender Al Jazeera, der auch abgeschaltet werden muss, ihr müsst da ein paar Dinge ändern. Das hat ja mit der Verbindung Gasgeschäfte mit dem Feind, sage ich mal, dem Iran zu tun. Können Sie das für Leute, die gar keine Ahnung haben, aufdröseln? Wo ist das Problem? Ist doch ein Golfstaat, da muss man sich doch eigentlich grün sein untereinander.
Katar und Iran wollten ein gemeinsames, riesiges Gasfeld daraus. Und insgesamt hat natürlich auch Katar zusätzlich enorme Gasreserven. Es gehört angeblich zu den drittgrößten Gasreserven der Welt. Also sie sitzen auf einem riesigen, riesigen Schatz. Allerdings, wenn man solch ein gemeinsames Gasfeld ausbeuten will, ohne Zwischenfälle, dann muss man sich auch mit dem anderen verständigen. Und der andere ist natürlich viel größer als, nämlich Iran, viel größer und stärker als Katar. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt insgesamt, ist die Einwohnerschaft in Katar, beläuft sich auf 750.000, davon sind 250.000 Kataris, also mit katarischem Pass. Und die haben ein enormes Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von über 100.000 und das wird auch relativ gut verteilt. Also der Scheich und seine Leute verteilen das so und im Grunde genommen viele Kritiker sagen, dass sie erkaufen sich das Wohlwollen der Bevölkerung, damit die auf jeden Fall nicht versuchen, hier mitzuregieren.
Könnten Sie sagen, das ist die moderne Form des Ölsozialismus? Irgendwie schon.
Ja, ich würde sagen, das ist eher Korruption. Okay. Ölsozialismus, das die positiven Aspekte würde ich trafen auf Libyen zu. Ich würde nach wie vor behaupten, dass unter Gaddafi der Ölreichtum des Landes wirklich so fair wie möglich überhaupt verteilt wurde. Denn eins konnte man Gaddafi nicht nachsagen, dass er riesige Reichtümer anhäufte und seine Familie oder Klicken noch mehr oder Geld ins, riesige Gelder ins Ausland schaffte etc. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir müssen eines sehen. In Saudi-Arabien haben die Wahhabis das Sagen. Das ist eine religiöse Sekte des islamistischen Extremismus, militanten islamistischen Extremismus. Und in Katar haben die Salafisten das Sagen. Das ist eine andere Version des militanten Islamismus. Was ich am besten für Leute, die sich in der Region wenig auskennen, kann man am besten beleuchten, indem die Kataris Al-Qaida unterstützen und die Saudis lieber ISIS. Al-Qaida wiederum ist eng verbunden mit Teilen der Moslembrüderschaft. Die Moslembrüderschaft wird mit allen Mitteln unterstützt von den Kataris. Sie haben die Moslembrüder in Ägypten. Da wurde ja Al-Mursi als Präsident legitim und von der Mehrheit gewählt, stark unterstützt mit etwa 3 Milliarden Dollar. Der wurde dann wiederum von dem ägyptischen General Sisi gestürzt. Und dieser ägyptische General Sisi wurde von den Saudi-Arabern gestürzt, weil nämlich der gegen die Muslimbrüderschaft war. Also diese Geschichte ist nicht erst ganz neu. Es gibt schon lange, also seit etlichen Jahren, hat sich dieser Zwist zwischen Saudi-Arabien und Katar entwickelt. Auch die Forderung Saudi-Arabiens, den Sender Al Jazeera zu schließen, weil der nämlich Propaganda in der ganzen arabischen und muslimischen Welt, Propaganda für die Muslimbruderschaft macht, die ist auch nicht neu. Schon vor 3 Jahren, 2014, gab es so eine Art saudisches Ultimatum an Katar, diesen Sender zu schließen. Der erste Versuch allerdings, Al Jazeera zu schließen, geht auf die Amerikaner zurück, nämlich auf das Jahr 2005. Ja? Da haben sich nämlich Rumsfeld, Cheney und wie sie alle heißen, haben sich alle dafür eingesetzt und Druck auf Katar, auf den Scheich gemacht, dass er Al Jazeera schließt. Denn Al Jazeera brachte damals sehr, sehr eindrucksvoll die schrecklichen Bilder von den amerikanischen Gräueltaten. Das war natürlich für die Amis viel zu starker Tobak und deshalb wollten sie, dass der Sender geschlossen wird. Andererseits erlaubte der Scheich, dass die Amerikaner aus seinem Gebiet die größte Militärbasis der Amerikaner im Nahen und Mittleren Osten ausbauen durften. Mit etwa 10.000 bis 11.000 Leuten, mit einem riesigen Flugplatz dazu, mit etwa 120 Jets, also Kampfflugzeugen, und einer Naval Base, also einer Kriegsmarinebasis. Hinzu kommt auch noch ein regionales Hauptquartier. Also das alles will man natürlich nicht so gerne verlustig werden. Und deshalb hat man dem Scheich erlaubt, weiterhin Al Jazeera zu behalten.
Also nach dem Motto, du kannst diesen Sender behalten, aber mach Propaganda, wenn überhaupt, dann nur für uns. Ich gehe davon aus, dass der Scheich den Sender ja auch deswegen braucht, weil wenn 2022 die Fußball-Weltmeisterschaft nach Katar soll, muss er dir ja auch promoten.
Ja, weil ich glaube, das ist weniger in seiner Absicht. Tatsächlich geht es darum, dass für Katar der Sender ein Instrument war, um diesem kleinen Land, was es ja ist, einen politischen Knüppel zu geben, mit dem sie weit über ihre Grenzen bis hin nach Libyen und in Syrien und in anderen Regionen ihre Politik umsetzen konnten. Allerdings ist das mittlerweile scheinbar an eine Grenze gestoßen und wir sehen, die Saudis wollen ihnen das nicht länger erlauben. Vor allem, weil nämlich auch Katar und Al Jazeera sehr genau über die saudischen Grausamkeiten und Kriegsverbrechen im Jemen berichtet. Ja, und da sind natürlich wiederum die Saudis selbst am Werk, beziehungsweise dieser Krieg wurde in dieser Form, wie er jetzt überhaupt geführt wird, in einer äußerst brutalen Form, nur keine Rücksicht auf Zivilisten, wurde wiederum von Mohammed bin Salam, also dem jungen Kronprinzen von Saudi-Arabien, instigiert, also angefangen. Er ist der Architekt dieser Geschichte und diese Geschichte läuft nicht gut. Man glaubte anfangs, also die Saudis glaubten anfangs und Bin Salams Berater sagten ihm, ja, das ist eine Sache von Wochen, höchstens von ein paar Monaten und dann sind die am Boden. Aber in der Zwischenzeit sieht es ganz anders aus. Die Saudis kommen trotz ihres militärischen Flächenbombardements in der vieler Städte beziehungsweise der Unterstützung anderer Golfstaaten, selbst der Unterstützung des ägyptischen Militärs, kommen im Jemen nicht weiter. Und die Jemenis dort, die haben mittlerweile auch eine ganze Reihe von saudischen Kriegsschiffen mit Raketen, die angeblich über den Iran gekommen sind, versenkt. Also die sind beim Schiffchen versenken sehr erfolgreich gewesen. Und das alles ärgert natürlich, nicht nur ärgert, das macht die Saudis fuchsteufelswild. Zumal das auch viel Geld kostet und ihr Ansehen im Rest der Welt, dank Al Jazeera, verspielt.
Das heißt, da geht es um den Gesichtsverlust, der da auch dann gezeigt hat. Die Frage, die sich stellt, ist diese, also Saudi-Arabien gehört ja zu den größten Waffenkäufern in den Vereinigten Staaten. Wer bedient denn diese Waffen eigentlich? Sind das auch ausgebildete saudische Soldaten, die das dann nicht können? Weil normalerweise, wenn man sich mit den Amerikanern anlegt, die bringen dann einfach ihre drei Flugzeugträger in Stellung und dann ist ja Feierabend. Warum gelingt es den Saudis nicht, im Jemen kriegerisch erfolgreich zu sein? Sie sind doch rein technisch gesehen weit überlegen.
Ja, das ist im Grunde genommen, kann eine Luftwaffe keinen Bodenkrieg gewinnen. Die Luftwaffe kann immer nur als Unterstützung dienen. Vor Ort müssen dann die Leute selbst rein, wie zum Beispiel in Mosul. Mosul konnte eben nur durch Soldaten am Boden befreit werden. Und Bodenkämpfe sind natürlich sehr verlustreich. Und die Saudis wollten da keine ihrer Soldaten hinschicken. Deshalb haben sie Söldner aus Schwarzafrika und Söldner aus anderen Ländern angestellt, die dort für die Saudis nun die Houthis bekämpfen sollen im Jemen. Dass das natürlich nicht gut gehen kann, das versteht jeder. Und dass die Houthis erst recht dann motiviert sind zu kämpfen, das liegt auf der Hand.
Also man kann es vielleicht vergleichen so mit Vietnam. Die haben den Heimvorteil und verteidigen ihr Land und das andere sind gekaufte Söldner. Und die sagen sich dann irgendwann, du kannst mich so gut bezahlen, wie du möchtest als Saudi, aber ich gehe hier nicht lebend raus. Also ist auch meine Motivation sehr stark eingeschränkt.
Ja, so würde ich das auf jeden Fall sagen, ja. Wenn es allerdings um amerikanische und britische Hilfestellungen geht bei der Hochtechnologie, dann, das ist, weiß jedes Kind mittlerweile, ist auch kein Geheimnis, es sind Amerikaner, die den Saudis helfen mit Real-Time Intelligence, also militärischer Aufklärung zu Echtzeit, wo irgendwelche lohnenswerte Ziele sein sollen, die mit Luftschlägen bekämpft werden sollen. Nur, wenn man sich überlegt, das ist ja kein Stellungskrieg, das ist ja weit offen eine sich bewegende Front, da gibt es nicht so viele lohnenden Ziele und da erscheint so manchmal also einem saudischen Piloten wohl doch einfacher, einfach mal so eine Menschenmenge zu bombardieren. Zumal das ja ohnehin schiitische Untermenschen sind.
Da sind wir natürlich ganz in dieser ganz komplexen Gemengelage. Also wir haben auf der einen Seite Saudi-Arabien, was im Jemen-Krieg führt, spielt bei uns in den Medien keine Rolle. Wir haben eben die Kataris, die auch den einen oder anderen Terroristen, sagt man ja hier, dann unterstützen. Diese Terroristen sind aber gleichzeitig auch die Freunde der Saudis, umgedreht sind die Freunde der Saudis für die Kataris, die Terroristen. Und Katar hat dieses Gasfeld, ohne das Gasfeld wäre es pleite, aber das Gasfeld teilt es sich eben mit dem Iran. Der Iran ist viel größer und hat ja mit beiden Ländern nicht wirklich Probleme, aber man hat dort es mit einem Staat zu tun, der eher von den Mullahs regiert wird. Können Sie den Unterschied nochmal klar machen? Also der hat weder mit den Saudis noch mit den Kataris religiös viel am Hut, obwohl man sich auf den Koran bezieht.
Die ganze Sache ist so verzwickt und widerspricht eigentlich einer logischen Analyse. Katar ist eigentlich trotz der salafistischen Grundhaltung und der Unterstützung von Al-Qaida und entsprechenden Muslim-Brüderschaft-Gruppierungen und Terroristen, arbeitet es zusammen mit dem Iran. Zu Zeiten der strengen Sanktionen der Amerikaner gegen Iran wurden wichtige boykottierte Produkte über Katar mit den kleinen Daus über den Golf nach Iran verschickt. Also das war praktisch das Tor für westliche Maschinen, westliche Ersatzteile für Iran.
Also ein Nadelöhr für Schmuggler.
Ja, davon haben sie übrigens, das ist ein uralter Beruf in dieser Region. Zur selben Zeit, in der ein Propagandist von Al-Qaida in Katar lebt, an Al Jazeera auftritt und die Al-Qaida-Kämpfer in Syrien als die Frontlinie gegen die Schiiten bezeichnet und wir müssen die Schiiten töten. Zur selben Zeit ist genau dieses Katar, was das erlaubt, beziehungsweise auch in die Welt posaunt mit seinem staatlichen Sender, macht Geschäfte beziehungsweise gute Beziehungen mit Iran. Und Iran wiederum hat jetzt, wo der Boykott der Saudis eintrat, hat Iran 3 Häfen und Luftkorridore für die Versorgung von Katar bereitgestellt.
Aber die Iraner sind ja eben Schiiten, die es zu bekämpfen gilt. Also das versteht keiner mehr. Das sind wirklich sehr merkwürdige Allianzen. Kann man das, also versteht man das in der Region? Also fehlt uns das Gefühl dafür, dass wir sagen, das sind diese feinen Nuancen, die wir nicht mehr verstehen? Oder kann man das nicht verstehen, weil das einfach Zwiste sind wie in Familien, wo man auch nicht mehr genau weiß, wer hat angefangen, auf was bezieht sich das eigentlich, dass du jetzt mit mir nicht kannst und ich jetzt mit dem?
Ich glaube, das ist so ähnlich wie das im Saudi, was wir eben besprochen haben, im saudischen Königshaus, wo es unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Haltungen gibt und unterschiedliche Ressorts. Und der eine macht das und der andere macht das und die eine Hand, selbst wenn die weiß, was die andere Hand tut, kann die andere Hand aber nicht notwendigerweise kontrollieren.
Also über allem lauert immer die Intrige.
Ich würde das so sagen, ja. Okay, Sie sagen das besser als ich.
Okay, da haben wir jetzt also den Iran, der es natürlich ausnutzt in diesem Fall, dass Katar und Saudi-Arabien sich nicht versteht. Kommen wir mal zu dieser Allianz der Golfstaaten, die eben Katar versuchen, Druck zu machen. Also Saudi-Arabien kann da Druck selbst machen, weil es sehr stark ist in der Region, auch mit dem Militär der Amerikaner. Ägypten ist ja auch dabei. Warum das?
Ja, wegen der Muslimbrüder. hatte ich ja eben gesagt.
Aber die Muslimbrüder haben ja da nichts mehr zu sagen.
Nein, aber Saudi-Arabien hat ja Ägypten wiederum unterstützt, den Sisi unterstützt, General Sisi unterstützt, als er die Muslimbrüder ins Gefängnis gesteckt hat. Mhm. Damit hat sich al-Sisi natürlich Katar zum Feind gemacht.
Das ist richtig, aber auf der anderen Seite, ich meine, Ägypten und Kairo ist ja im Grunde die arabische Hauptstadt der Intellektuellen. Haben Sie das nötig, dass Sie, weil Sie unterstützt wurden, dass Sie jetzt für immer nach der Pfeife Saudi-Arabiens tanzen? Wo ist denn da der ägyptische Stolz? Ist doch das wichtigste arabische Land in der Region.
Was Sie nötig haben, das sind Dollars oder Geld, egal ob das von den Saudis oder den Amerikanern kommt. Aber Geld braucht die Al-Sisi-Regierung dringend. Saudi-Arabien ist da ein sehr großzügiger Spender, obwohl selbst etwas knapp geworden ist im Inneren des Landes. So hatte zum Beispiel der jetzt abgesetzte Kronprinz, der hatte aus Spargründen alle Vergünstigungen für Staatsbeamte, und die meisten, die da arbeiten, sind ja nun Staatsbeamte, gestrichen. Und was natürlich auch eine große Unruhe wiederum unter der Bevölkerung hervorgerufen hat.
Hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Saudis zwar sehr viel Geld verdienen mit ihrem Öl, viel anderes machen sie eigentlich nicht, aber die Förderkosten sind erheblich und da hat man großen Konkurrenten auf dem Markt, das sind die Russen. Sie sagen, die Russen können viel billiger Öl auf dem Weltmarkt anbieten gegenüber den Saudis. Können Sie es erklären?
Das wollte ich ursprünglich auch nicht glauben, als ich die Zahlen gesehen habe. Aber ich habe sie überprüft und es stimmt. Also die russischen Förderkosten, die belaufen sich also für ein Barrel Öl auf zwischen 5 und 7 Dollar pro Barrel, während es in Saudi-Arabien bis zu doppelt und manchmal sogar dreimal so viel sind. Und wie genau, warum, ich kenne da die Technologien nicht. Auf jeden Fall, in Russland sind diese Anlagen schon alle abgeschrieben. Man braucht praktisch nur noch etwas zum Unterhalt zu tun, die Quellen sprudeln weiter.
Dieses Embargo gegen Katar sollte ja Katar auch an die Kandare nehmen, dass die Golfstaaten dann konkret gegen den Iran vorgehen können. Das hat man ja auch in der Presse lesen können, dass der saudische Prinz gesagt hat, der nächste Krieg, ja, der wird eben, das ist ja alles hier vom Iran inszeniert, diese ganzen Streitereien, das alles ist ja diese ganze Terror, die hier stattfindet, wird ja quasi letztendlich durch den Iran querfinanziert, und deswegen wird der nächste große Krieg nicht hier in Saudi-Arabien stattfinden, auch nicht in Katar stattfinden, er wird im Iran stattfinden. Mir ist da spontan durch den Kopf geschossen, wer sich da die Hände reibt. Es gibt ja einen Erzfeind, wie er sich selbst bezeichnet, in der Region, obwohl es ist relativ weit weg, über 1700 Kilometer, Israel. Israel kann keinen Krieg gegen den Iran führen ohne amerikanische Hilfe, aber damit könnte es diese ganze instabile Situation vor Ort auseinanderfliegen lassen. Aber wenn ein arabisches Land, also ein Land, was den Koran als Grundreligion hat, ein anderes, nicht arabisches, aber Land, das auch den Koran als Grundreligion hat, wenn das angegriffen wird, dann kann man sich so ein bisschen die Hände reiben wie damals Iran-Irak. Ist das auch eine mögliche Taktik? Wir sagen, ja, darauf läuft es hinauf. Müssen wir uns darauf vorbereiten, dass der Iran-Krieg einfach vorbereitet wird?
Ich kann mir das kaum vorstellen. Zwar gibt es diese seltsame Allianz jetzt zwischen Israel und Saudi-Arabien. Israel hatte zum Beispiel keine Widersprüche angemeldet, dass Ägypten die zwei strategisch wichtigen Inseln, die auch die Zugänge zu dem israelischen Hafen kontrollieren, von Rotem Meer an Saudi-Arabien abtritt. Normalerweise hätten die CETA in Mordio geschrien, wenn man sich halt eben nicht mit Saudi-Arabien jetzt sehr gut verständigt hätte auf den gemeinsamen Feind Iran. Dass man das Ganze zu einer wirklichen Kriegsvorbereitung gegen Iran nützt, kann ich mir nicht vorstellen, denn Iran ist sehr, sehr stark. Und das Letzte, was selbst die Neokons brauchen im Moment, ist, dass der Mittlere Osten total auseinanderfliegt, total unkontrollierbar wird. Denn sie sind nicht mehr der alleinige Beherrscher dieser Region, sondern andere Spieler sind mittlerweile auch dort. Dabei sollte man nicht nur die Russen nennen, sondern eben auch China. Man sollte sich erinnern, noch vor wenigen Wochen hat es ein gemeinsames Seemanöver zwischen Iran und chinesischen Kriegsschiffen in Golf gegeben und in der Straße von Hormuz.
Das wird ja alles in Washington wahrgenommen, dass das alles nicht so läuft. Also gewöhnt man sich in Washington langsam daran, dass man mehr teilen muss? Oder sagt man, das kann nur vorübergehend sein, wir regeln das?
Ich glaube, derjenige, der sich daran nicht nur gewöhnt hat, sondern der genau das möchte, also zurück America first, zurück auf Amerika. Wir müssen zurück uns auf unsere Interessen konzentrieren. Ja. Trump, der wird ja von allen Seiten bekämpft, weil die anderen das noch nicht einsehen. Ja, wir sehen, das Imperium und Pax Americana ist überaus gedehnt, zu kostspielig. Der Amerika ist im Grunde genommen schon längst bankrott, wenn die nicht so viel Geld drucken würden. Billionen und Billionen wäre das Ganze schon implodiert. Also zurück auf auf Amerika, auf die Infrastruktur, auf die amerikanischen Märkte, die Soldaten nach Hause nehmen. Aber wie man weiß, mittlerweile selbst ein Präsident, der das wirklich machen will, scheitert daran, diese Geschichten umzusetzen, weil er keinen Apparat hat.
Aber Herr Rupp, da möchte ich kurz mal zwischenfragen. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, ist Trump eher ein Friedenspräsident, auch wenn er anders verkauft wird. Also er versucht ja, er starke Worte gegen Russland auch weiterhin. Das haben wir auch auf dem G20-Gipfel gesehen, dass er gesagt hat, ja, er fordert die Russen auf, hat sie angeklagt bezüglich, sie sollen mal rausrücken mit der das ist das, was daran ist, dass sie den amerikanischen Wahlkampf manipuliert hätten, wo ich gedacht habe, einen Blick mal, dann hat er davon profitiert, das kann er nicht gesagt haben, aber das ist ja alles heute so unlogisch.
Das stimmt auch so. Auch so nicht. Er hat zwar gesagt, ja, die Russen wären es gewesen, aber man weiß es nicht. Können auch andere Staaten gewesen sein, können auch jemand anders gewesen sein. Man weiß es eben nicht. Das hat er in Polen gesagt, in Warschau gesagt.
Okay.
Diese viel zitierte Geschichte.
Genau. Und dann aber, als er das letzte Mal in Saudi-Arabien war, er war ja auch in Israel, hat er ja in Saudi-Arabien einen richtig riesigen Waffendeal abgeschlossen, mehr Waffen verkauft als Obama in der gesamten Zeit. Und er hat ja dann auch, kaum war er in Amt, hat er ja die Raketen auf Syrien abgefeuert, auf einen militärisch unwesentlichen Hotspot, so einen alten Flughafen, aber da wurde er in unserer Presse zum ersten Mal wirklich gelobt. Ist das alles, sind alles nur Scheingefechte, um den militärisch-industriellen Komplex zu Hause zufriedenzustellen? Also macht der Mann alles, um einen Krieg zu verschieben und um ihn unmöglich zu machen? Oder ist es etwas, was wir gar nicht verstehen, weil parallel dazu die Vereinigten Staaten ja inzwischen riesige Geschäfte abwickeln mit dem Iran. Ich sage nur, insgesamt 120 Boeings wurden verkauft. Auch der französische Konzern Total hat Riesengeschäfte gerade im Milliardenbereich abgewickelt mit dem Iran. Also von geschlossenem Embargo des Westens kann ja überhaupt nicht die Rede sein.
Das stimmt und ich glaube, das ist ein Placebo, was die Trump-Administration, obwohl man nicht von einer Administration als solcher sprechen kann, aber der nähere Kreis von Trump, das sind Sachen, die er zahlen muss, also um den Ruf, dass er von den Russen eingesetzt ist, der in der Öffentlichkeit durch diese pausenlose Propaganda doch entstanden ist, um dem entgegenzuwirken. Das Problem ist, dass Trump delegitimiert werden soll. Wenn sie das erst einmal geschafft haben, dass die Mehrzahl der Republikaner ihn nicht mehr schätzen, dann werden seine Gegner auch in anderthalb Jahren bei der nächsten Kongresswahl wiedergewählt werden. Wenn er es aber schafft, bei der Mehrzahl der republikanischen Wähler nach wie vor das Vertrauen zu erhalten in ihn, das in ihn Gesetzte, dann haben es diese Leute schwer, also seine Gegner in der eigenen Partei, dann haben es diese Leute schwer, sich dort in dem nächsten Wahlgang, der ist ja halt eben in anderthalb Jahren für den Kongress, sich ihre Position zu behalten. Vor diesem Hintergrund müssen bestimmte Dinge getan werden. Und Sie haben ja auch gesehen, nach diesem Angriff auf wegen dieser angeblichen Giftgasattacke, von denen es ja keinen gab, die Russen waren sehr zurückhaltend. Putin, G20, hat sich sehr freundlich und statt einer halben Stunde über zwei Stunden unterhalten und hat eine sehr positive Bilanz gezogen. Obwohl, sobald Trump wieder in Washington war, musste er auch da schon wieder einiges zurücknehmen, ja, wie zum Beispiel dieses gemeinsame Zentrum zur Bekämpfung von Cybercrimes.
Lassen Sie uns zurückkehren nach Katar und nach Saudi-Arabien. Wie gesagt, damals angekündigte Chef ist ja nicht gekommen. Er hat das 4 Jahreszeiten komplett renovieren lassen für mehrere 100 Millionen, war egal. Alle Gläser wurden durch Panzerglas ersetzt und er hat es auch komplett gemietet. Aber das sind ja alles nur Tageseinnahmen für ihn. Da ist er nicht. Auch seine Kamele wurden, glaube ich, eingeflogen und haben sich verkühlt wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ist ja alles ein bisschen bizarr. Ich habe überlegt, wenn das Wenn es Putin gemacht hätte, dann hätte man gesagt, oh, was hier, auf welchem Fuß er lebt, ein verrückter Typ und so weiter. Aber da ist es eben lokal kolorit.
Ja, wenn das Putin gemacht hätte, oder wir müssen uns überlegen, was auch was die Kataris nun darstellen. Die Kataris sind Unterstützer von Terrorismus. Das ist nicht erst neu, das ist nicht erst Al-Qaida. Auch schon 1999 haben sie die tschetschenischen Terroristen massenweise aufgenommen. Ein führender tschetschenischer Terrorist wurde sogar in Doha ermordet. Und deshalb wurden dann zwei Russen verhaftet und verurteilt, aber anschließend wieder freigelassen. Dieser Mensch, der da ermordet worden ist, mit einer Autobombe ist er in die Luft geflogen, das war der Organisator des Massenmordes von tschetschenischen Terroristen in einem russischen Theater. Wir erinnern uns vielleicht, über 40 tschetschenische Terroristen haben das Theater gestürmt, viele umgebracht, bis dann die Russen mit einem Gas die Leute betäubt haben. Was natürlich im Westen einen riesigen Aufschrei, dass man sowas nicht macht, hervorgerufen hat. Dieser Terrorist stand auf der UN-Terroristenliste. Und obwohl das alles wohl bekannt war, hat niemand etwas gemacht. 2014, wo man auch schon genau wusste, dass Katar der Hauptsponsor von Al-Qaida ist.
Gegründet von Brzezinski und dem Geld über die CIA, das darf man ja nicht vergessen. Also im Grunde schließen sie sich nur einer Bewegung an.
War dieser Scheich von Katar hier in der Bundesrepublik. Er wurde hofiert von unserem Außenminister. Er wurde begleitet bei verschiedenen Veranstaltungen, war unsere Bundeskanzlerin Frau Merkel dabei, etc., etc. Und was hat man gemacht? Man hat ihm Dutzende von Panzern und anderem Gerät verkauft, was dasselbe natürlich auch an Saudi-Arabien. Ja? Und dass die damals schon miteinander im Clinch lagen, das ist auch bekannt. Ich bin in die Historie gegangen.
Man muss dazu sagen, dass die ganze Situation, wenn man jetzt mal auf die Verrückten im Nahen Osten zeigt und dass sie so bigott sind, bei uns ja ähnlich bigott sind, weil wir sehen eben auf der einen Seite, dass Katar eben Terroristen unterstützt, Al-Qaida, die aber durch die Amerikaner und ihren damals wichtigsten Mann Bin Laden gegründet wurden und Brzezinski, der jetzt ja tot ist, als großer Staatsmann und großer Denker gefördert wurde. Auf der anderen Seite ISIS, die durch Saudi-Arabien gefördert werden, dann gibt es noch die Al-Nusra-Front und dann tauschen die auch zwischendurch mal und nennen sich Freie Syrische Armee. Es bringt ja, und da sind viele Hilfsterroristen, die auch ausgeflogen werden, bringt keiner mehr richtig zusammen. Aber dann haben wir es auch damit zu tun, dass Katar ja bei Volkswagen eingestiegen ist mit 17%. Ja, das heißt, wenn in Hamburg ein Porsche-Zentrum brennt, verdient der Katari, das darf man nicht vergessen, sind Autos abverkauft worden, zwar warm, dann sind sie bei Hochtief drin.
10 Milliarden haben sie hier schon investiert und wollen noch mehr.
Genau, also und es gibt 64 große deutsche Firmen, die in Katar einen wichtigen Sitz haben. Also von daher, man ist zusammen. Deswegen war auch Herr Gabriel mal eben drüben in der Region, um dafür zu sorgen, dass der deutschen Industrie keine Verluste ins Haus stehen. Das ist der eigentlich. Also das ist ja alles durchsichtig. Was macht der Iran aus der Situation? Von dem Iran hören wir im Moment relativ wenig nur. Die hatten Wahlen, die sind moderat ausgegangen. Der Alte ist auch der Neue. Was passiert dort? Was machen die Iraner sind ja andere Diplomaten, sonst hätten sie sich nicht 30 Jahre nach Ende des Schahs so halten können. Trotz des Irakkriegs, der da vom Westen finanziert wurde. Was machen die im Moment? Was machen die aus der Situation, dass sie nicht doof sind und da auch Öl ins Feuer kippen? Ne? Das passt ganz gut in der Region. Das stimmt ja auch wieder. Sind jetzt keine Unschubslämmer.
Sie halten sich relativ zurück. Und zumindest im Golf halten sie sich zurück. Denn die Vorteile fallen ihnen wie reife Äpfel in den Schoß. Ob wir uns das nun im Irak anschauen. Man darf ja nicht vergessen, viele der Schiiten, die vor Saddam Hussein geflohen waren, waren sie natürlich nach Iran geflohen. Viele dieser irakischen Schiiten haben sogar in der iranischen Armee gegen Saddam Husseins Armee in diesem 8 Jahre dauernden schrecklichen Massaker in dem Krieg gekämpft. Nachdem die Amerikaner den Regime Change in Bagdad durchgesetzt hatten, kamen diese Leute zurück. Und diese Leute waren natürlich auch gut ausgebildet, die hatten auch Erfahrungen und sie besetzten dann führende Regierungsämter oder die Positionen darunter. Und auch militärisch waren sie ausgebildet. Hier bildeten sich auch Milizen neben dem Militär. Überhaupt das irakische Militär ist ja ohnehin kaum funktionsfähig. Wenn wir uns anschauen, was wer da in Mosul gekämpft hat, dann waren das schiitische Milizen. Die sind kampferfahren, stark und die sind ausgerüstet wie militärische Einheiten.
Auch die einzigen, die es damals geschafft haben, im Libanon den Israelis einen Schlag zu versetzen.
Ja,
das ist das, was sie über ihre eigenen Grenzen sehr berühmt gemacht hat. Denen ist es gelungen, im Partisanenkampf die wirklich hochgerüstete und sehr erfahrene israelische Armee, die sehr stark ist, doch im Häuserkampf zu besiegen. Und davon leben die.
Über 900 Israelis mussten ihr Leben im Libanon in den 20 Jahren Besatzungszeit lassen. Und so viel, wenn man sich überlegt, die Israelis haben drei arabische Armeen, also Armeen von drei arabischen Ländern dezimiert und hatten nur ein paar Tote. Also das ist, dann erfährt man erst, welche Bedeutung eben Hisbollah auch hat und heute immer noch hat für die Israelis. Die Amerikaner hatten gehofft, durch den Regime-Change im Irak hier einen starken sunnitischen Partner zu haben, um dann den auszubauen gegen Iran. Naja, ist total anders ausgegangen, total kontraproduktiv. Durch die Geschichte jetzt mit Saudi-Arabien und Katar braucht sich Iran auch nur zurückzulehnen.
Mhm. Abwarten, was passiert. Da sollen sie, wenn zwei sich streiten, oder in diesem Fall sind es ja mehr als zwei, solange die sich da alle streiten, freut sich der Dritte.
Vielleicht sollten wir auch noch sagen, wer nun Katar auch noch unterstützt.
Das sollten wir jetzt tun. Also Katar hat Partner. Also der Iran ist klar, ist ein wesentlicher Partner. Wer gehört noch dazu?
Iran ist ein wesentlicher Partner, unterstützt aber nur politisch und ökonomisch. Und wer allerdings militärisch bereit ist, Katar zu unterstützen und es auch tut, das ist die Türkei interessanterweise. Und die Türkei wiederum, weil Erdogan und seine AKP eng verbunden sind mit der Muslimbruderschaft. In Katar gibt es seit jetzt einigen Jahren eine kleine türkische Garnison, also da gibt es tatsächlich türkische Soldaten. Man muss da immer sagen, das ist ein Stolperdraht. Und die Türkei hat schon angekündigt, dass sie also mehr Soldaten, bis zu 3000 jetzt, also nach Katar schicken will. Man muss allerdings immer wiederum bedenken, dass 10.000 Amerikaner in Katar sind.
Aber Türken und Amerikaner können manchmal für selbe Interessen kämpfen, oder aber man glaubt, es wären dieselben Interessen, aber jeder möchte dort ein größeres Stück des Kuchens an sich bringen. Da sind wir natürlich bei Syrien, über das haben wir noch gar nicht gesprochen. Wenn Syrien zerfallen sollte, ist es bereits aufgeteilt und Erdogan, das sehe ich einmal so, möchte eben, dass er endlich das Kurdenproblem dahingehend löst, dass er sie nach Syrien komplett abschiebt. Sehe ich das richtig?
Ja, aber andererseits machen eben da gerade auch wiederum die schiitischen Milizen im Irak durch die Eroberung von Mosul, machen den Amerikanern einen Strich durch die Rechnung. Denn es gab hier einen amerikanischen Vorstoß, mit Hilfe auch der Rojava-Kurden, also nicht der irakischen Kurden, sondern der Rojava-Kurden, die ja nun von den Amerikanern bezahlt und hofiert werden, vorübergehend wahrscheinlich aber nur.
Man verspricht ihnen einen eigenen Staat, der dann nicht kommt.
Absolut nicht. Ja. Mit denen wollte man diesen sogenannten Korridor, diesen Landkorridor von Iran über Irak durch Syrien bis nach Libanon, in dem also iranische Waffen und Material bis zu Hisbollah und zurückkommen, und den wollte man verhindern.
Also die schiitische Allianz zerschlagen.
Man wollte die schiitische Allianz zerschlagen, beziehungsweise einen solchen Korridor gar nicht erst zustande kommen lassen. Aber dadurch, dass die schiitischen Milizen nun nach der Eroberung von Mosul bis an die syrische Grenze nun Al-Tanf vorstoßen und von der anderen Seite die Regierungstruppen kommen, da mussten die Amerikaner sich und die Kurden sich bereits aus dieser Region zurückziehen. Und nicht anders wird es an ein, zwei dieser anderen Schnittpunkte sein, sodass also hier die amerikanischen Pläne einer Aufteilung und Spaltung, einer Abtrennung dieses Teils von Syrien, um die steht es jetzt nicht mehr gut, dass diese Pläne erfüllt
werden. Das ist alles sehr auf der Kippe, deswegen muss man eben auch das so sehen, dass wenn es schon so auf der Kippe geht, es geht ja sehr viele Jahre, wenn es auch, wenn man außenpolitisch sein Gesicht verliert, wenn das auch alles wahnsinnig viel Geld kostet, da reicht jeder, der nicht am selben Strang zieht, um das zu einem, auch vor aller Öffentlichkeit, zu einem großen Desaster werden zu lassen, was es ja militärisch schon ist. Deswegen muss man auch sehen, dass man jeden, wie die Kataris, an die Stange nimmt. Die Kataris fliegen inzwischen, und das ist, glaube ich, noch viel schlimmer für die Amerikaner, Konzerne, die ja in der Region doch klar sagen, was zu tun ist. Und die meisten machen das. Die Kataris fliegen ja auch immer häufiger nach Moskau. Was wollen die denn da?
Nicht nur die Kataris, auch Mohammed bin Salman ist in Moskau. Und sie bieten natürlich großzügige Kooperationen für russische Öl- und Gasfirmen an und auch bauen, was bei den Saudis ganz klar ist. Die möchten durch ihre großzügigen Angebote die enge Bindung zwischen Moskau und Teheran lösen. Oder
und
zumindest
zwischen,
was in Kal dazwischen bringen.
Okay, und was ist mit der Bindung zwischen Moskau und Syrien doch auch letztendlich?
Ich glaube, es haben sie aufgegeben, dass Saudi-Arabien einen Keil zwischen Moskau und Syrien treiben könnte. Das kann man vergessen.
Würden Sie sagen, weil das hat natürlich alles, die jetzige Situation hat natürlich alles, dass dieser Druck im Moment da drauf ist. Das fängt ja letztendlich schon beim ersten CIA-Putsch 49 in Syrien an, dann ja. 53 Iran ist eine Kettenreaktion, empfehle ich
und
auch
dann diesen. Dann 57 ja. nochmal der geplante, genau. Der allerdings nicht umgesetzt wurde.
Also Vortrag von Michael Lüders und so weiter oder auch seine beiden Bücher kann ich nur schwer empfehlen. Kennt der KenFM-User, aber hat das auch alles damit zu tun, dass Syrien ein militärisch vollkommenes Desaster ist und dieser Machthaber Bashar al-Assad doch viel fester im Sattel sitzt, als man sich gedacht hat? Also was ist denn da jetzt die Zukunft? Man hat jetzt auf dem Gipfel auch wieder gehört und in den Vereinigten Staaten nach dem Gipfel gehört, dass Assad untragbar sei und so weiter. Aber was ist da los?
Das sind Rückzugsgefechte. Ich gehe davon aus, dass man schon seit einiger Zeit in Washington gemerkt hat, vor allem auch beim Militär, sich zumindest die Frage gestellt hat, lohnt es sich wegen Syrien eine militärische Konfrontation mit russischen Einheiten zu leisten? Was steht für uns in Syrien auf dem Spiel? Gar nichts. Gar nichts.
Naja, Syrien ist eben, wie gesagt, ein Staat, über den dann auch der Iran Gas in Richtung Mittelmeer schicken könnte. Das ist ja wichtig. So, und auch Gaspipelines, die von den Russen genutzt werden, dann verkaufen die beide ihr Gas, also unsere beiden Freunde verkaufen ihr Gas in den Mittelmeerraum. Aber, das wollen wir nicht.
Aber dafür war ja Trump in Polen und die Polen, die wollen amerikanisches Flüssiggas, was natürlich immer teurer ist als Pipeline-Gas. Aber wenn sie das unbedingt wollen, sollen sie es machen. Aber wegen sowas wagt man keinen großen Krieg mit Russland. Und dass die Russen sich da nicht verdrängen lassen, ich glaube, das hat man, das verstehen auch die Amerikaner. Nicht umsonst ist man provoziert zwar immer noch, wie in den Zeiten des Kalten Krieges, wo es immer darum ging, poking the bear war damals der Ausdruck bei uns in der NATO, poking the bear, den Bär anstechen. Das ist so ein Bild aus den mittelalterlichen Jahrmärkten, wo man dann so einen Bär im Käfig hatte. Und dann war jemand mit der Lanze, der hat durch den Käfig dann den Bär immer gereizt und der war dann ganz wild und geworden und zur Belustigung oder der Bevölkerung beziehungsweise zum Angstantreiben der Bevölkerung. Denn wenn der Bär los ist, was würde dann passieren? Und etwa dafür, damit der Bär im Käfig bleibt, dafür ist nun die amerikanische Armee da. So zumindest so soll das an die Öffentlichkeit mit diesem vereinfachten Bild an die Öffentlichkeit rübergebracht werden. Aber einen großen Krieg wie in Syrien werden die Amerikaner nicht. Nach allem, was ich sehe, aus den Reden, den Überlegungen, aus den Thinktanks und so weiter, wo die Militärs selbst auch sprechen, werden sie keinen großen Krieg mit den Russen dort wagen.
Jetzt gibt es noch eine andere Splittergruppe, die nicht minder gefährlich ist, weil sie auch medial sehr gut aufgestellt ist und über das die Diplomatie sehr gut beherrscht. Die greifen zu anderen Waffen, Waffen des Wortes, flüstern in die Ohren der wirklich Mächtigen, sind ja die Zionisten. Die hätten ganz gerne einen Krieg, weil das ja auch ein Glaubenskrieg ist. Welche Macht haben denn die Zionisten in Washington noch? Es gibt die große Israel-Lobby, aber es gab ja auch mal eine sehr starke Kuba-Lobby. Es wird immer Lobbys geben, klar, verstehe ich auch. Die wollen einfach, dass sie als Zwerg den großen Bären oder den amerikanischen Adler nach ihren die Regie führen können. Welche Rolle spielen die? Die wollen doch nicht einsehen, dass das sich nicht lohnt.
Ich würde sagen, auch in Israel ist man gespaltener Meinung, was Syrien betrifft. Es gibt zum Beispiel da nicht vorbehaltlose Unterstützung für die israelische Hilfe für Al-Qaida in der Quneitra-Provinz. Ja, da gab es sogar schon von der Bevölkerung Straßenproteste, die Krankenwagen stoppten, mit denen verwundete Al-Qaida-Terroristen in israelische Gefängnisse, wie hätte man sie nur dahin gebracht?
Krankenhäuser.
In israelische Krankenhäuser gebracht.
Und Netanyahu hat denen auch die Hand geschüttelt und hat das alles auch medial verkauft. Das ist keine Verschwörungstheorie, kann man im Netz wirklich angucken. Ja, also das sind auch wieder komische Allianzen. Wir haben es mit einer Welt voller komischer Allianzen zu tun.
Ja, das ist also um wirklich da durchzuschauen, in all diese Elemente um Ausschöpfung, kann ich nicht. Ich kann es nicht. Ich kann nur auf Widersprüche verweisen, wie zum Beispiel Katar, Iran, die Unterstützung der Halsabschneider gegen die Schiiten und auf der anderen Seite mit den Schiiten gute Geschäfte machen und sich verständigen oder sogar die Unterstützung von denen bekommen. Das sind alles Dinge, die ich nicht verstehe, die wahrscheinlich auch unseren Denkprozessen nicht zugänglich sind.
Herr Rupp, Sie haben das schön zusammengefasst. Am Ende dieses Gespräches Boxenstopp, was ja mit dem Gipfel begann, wollen wir beim Gipfel enden. Da trifft sich ja die Elite und die ist jetzt auch nicht vollkommen bescheuert, sondern die hat ja auch ökonomische Zwänge gegenüber denen, die sagen dazu, die Geschäfte müssen laufen. Was sehen Sie denn, was sich auf der weltpolitischen Bühne abspielt? Jetzt mal die Krawalle in Hamburg ausgeblendet, die ja gegen die Krawalle in Mossul oder was in Syrien sich abspielt eigentlich unter ferner liefen, da ist ja nichts passiert. Es gab ja keine Toten. Da brannten Häuser und es gab viele Verletzte, aber es gab keine Toten, also zählt es eigentlich nicht nach diesen Maßstäben. Was sehen Sie da? Rauft man sich zusammen? Wird man klüger oder gibt es immer noch Leute, die sagen, okay, wir sind im Moment in einer schlechten Position, aber wir legen es auf den klassischen Mann gegen Mann Faustkampf an, es kann nur einen Sieger geben. Oder findet da auch ein Umdenken statt? Können Sie das beurteilen?
Meiner Meinung nach geht der Zug gerade in die entgegengesetzte Richtung weiter. Wir sind in einer Situation, in der sich die Staaten, die Menschen wieder zu, weil es nicht mehr so gut geht, wieder stärker auf die eigenen Werte beziehungsweise auf das, was in ihrer unmittelbaren Umgebung passiert, zurückziehen.
Das Comeback des Nationalstaates?
Das ist vielleicht ein bisschen zu schnell, aber ich würde sagen, in die Richtung geht es auf jeden Fall. Denn wie wollen Sie zum Beispiel in einer immer globalisierten Gesellschaft, wo die Märkte, die Finanzmärkte, die Warenmärkte ohne Grenzen überall verkehren können, wie wollen Sie da in unseren Ländern überhaupt noch den bescheidenen Wohlstand, die untere Hälfte der Bevölkerung hat ja nicht einmal mehr diesen bescheidenen Wohlstand, wie wollen Sie den dann noch weiter erhalten? Geht ja gar nicht. Also hier müssen wieder Grenzen eingezogen werden und am allerbesten erst einmal im Bankenbereich. Denn viele dieser Banken, die machen riesige Geschäfte, aber zur Produktivität tragen Sie überhaupt nichts mehr bei.
Herr Rupp, das ist ein schönes Schlusswort, kann man nicht sagen, aber es ist ein Schlusswort, über das wir nachdenken können. Vielleicht noch zusammenfassend ganz kurz ein Abriss, wie sich die nächsten Länder in den nächsten 2-3 Jahren entwickeln werden. Katar, welchen Weg wird Katar gehen? Wird Katar aufmüpfiger werden oder wird Katar relativ schnell an die Kandare genommen?
Ja, ich würde sagen, wahrscheinlich wird Katar relativ schnell an die Kandare genommen, denn die einfachste Art, diese Krise zu lösen, wäre eine Palastrevolution, in der man einen, der aus den Feudalfamilie an die Spitze setzt, der halt eben mit den Saudis und den Amerikanern wieder besser kann.
Und nach deren Pfeife tanzt. Welchen Weg geht Saudi-Arabien? Ist vorstellbar, dass dieses Land genauso zerfällt?
Also die Befürchtung wird zumindest mehr und mehr von amerikanischen Beobachtern ausgesprochen. Hier ist der innere Zerfall, nicht der Druck von außen, wobei natürlich diese Fehlentscheidungen des jungen Kronprinzen, der Krieg im Jemen, das Feedback der ISIS, all das kann oder wird wahrscheinlich dazu beitragen, diesen Zerfall, der sich schon abzeichnet, in der saudischen Gesellschaft zu beschleunigen.
Iran.
Iran hat gelernt aus den letzten 30 Jahren, dass man dem Westen nicht vertrauen kann. Und seine Beziehung zu China und zu Russland wird es weiter ausbauen. Und hier gibt es viele, viele Hinweise, auch Geschäfte, langfristige Geschäfte. Hinzu kommt, dass Iran Anwärter ist für Mitgliedschaft in der Shanghai
Kooperationsrat.
Kooperations- ja. Rat und so weiter. Sodass also hier ein, sagen wir mal, eine Einbindung des Iran in westliche Vorstellungswelten, wie man diese Region nach westlichen Vorbilden wieder neu ordnet, glaube, das kann man vergessen.
Also diese Bagdad-Bahn ist abgefahren.
Ja.
Das kann man so sagen. Syrien. Syrien steht noch. Wie lange kann sich Syrien so, wie es da jetzt weiterhin attackiert wird, halten?
Was man mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, ist, dass Al-Qaida und ISIS früher, also eher früher als später besiegt werden. Das heißt nicht, dass noch jahrelang irgendwelche verstreuten Al-Qaida-Gruppen oder Halsabschneider-Gruppen irgendjemanden entführen oder Sprengstoffattentate machen. Aber ist ja auch interessant in dem Zusammenhang, sollte man noch erwähnen, seitdem sich Saudi-Arabien und Katar nun offen streiten, streiten sich auch Al-Qaida und ISIS offen, bekämpfen sich. Noch gestern oder vorgestern gab es eine Meldung, dass über 100 ISIS- oder Al-Qaida-Kämpfer, ich kann mich jetzt nicht erinnern, von der jeweils anderen Gruppe gefangen genommen wurden, wobei es auch etliche Tote gab, etc. Das ist also, man muss sich überlegen, welche Auswirkungen diese Geschichte hat. Ja? Und in dem Moment, und wenn das hält, dieses, was ich als besonders wichtig empfinde, von G20, als Ergebnis des G20-Gipfels, aber nicht des Gipfels, sondern des Gipfelgesprächs zwischen Putin und Trump, wenn das hält, dass man diese Deeskalationszone erstmal durchhält und die Finanzierung stoppt, dieser Terroristen, zur selben Zeit das russische Militär weiterhin mit Unterstützung von Hisbollah und iranischen Gruppierungen gemeinsam mit der syrisch-arabischen Armee die Halsabschneider weiter zurückdrängen, dann wird sich das in absehbarer Zeit, der Staat Syrien sich wieder konsolidieren. Noch nicht in allen Bereichen. Das große Problem wird die Idlib-Provinz sein, weil hier die Türken noch mit reinspielen.
Das ist auch meine nächste Frage. Was machen denn die Türken? Für die Türken geht dieser Krieg ja nicht so aus, dass sie Landgewinne machen.
Nein, sie machen keine Landgewinne mehr. Im Grunde genommen ist ihr Plan gescheitert. Sie sind jetzt hauptsächlich daran interessiert, einen kurdischen Staat auf nordsyrischem Boden zu verhindern und zu verhindern, dass die Kurden sich nach Idlib bis zum Mittelmeer ausdehnen. Ja.
Kommen wir zum letzten großen Player. Der Mann, da habe ich gelesen, der in der Philharmonie nicht nur Beethovens 9. gehört hat, sondern der eben keine Miene verzogen hat. Und daraus hat man in der Springerpresse gemacht, das würde seine tiefe Verbundenheit gegenüber der klassischen Musik zeigen. Da waren aber so Anführungszeichen in der Luft. Was macht Russland?
Ich sehe nicht, dass Russland hier seine Politik groß verändern will. Ich sehe auch nicht, dass es das muss. Es ist aufgebrochen, hat sich entschlossen, diesem westlichen Regime-Change-Politik in Syrien ein Ende zu setzen. Also dann, als es nicht mehr weiterging, hat es militärisch eingegriffen. Und die weitere Entwicklung hat gezeigt, mit Erfolg. Und Russland hat auch diplomatisch enorm an Gewicht gewonnen, auch in der arabischen Welt.
Weil es sich ans Völkerrecht hält.
Genau, genau.
Welche Rolle spielt denn eigentlich Deutschland? Ich erinnere mich an die Aussage von Angela Merkel neulich bei einem großen Event, dass sie gesagt hat, ja, man könne sie eben auf die großen Brüder, sie meinte Amerika, auch nicht mehr verlassen und Deutschland müsse jetzt eben selber dafür sorgen, dass die Dinge so laufen, wie sie laufen. Wie laufen sie denn für Deutschland? Welches Image hat Deutschland?
Für Deutschland laufen sie nicht gut.
Na, aber wir sind doch Exportweltmeister.
Ja, gerade deshalb. Sie haben ja sicher Donald Trump gehört. The Germans are bad bands.
Wir sind die besseren Kapitalisten, sage ich jetzt mal.
Nicht mal unbedingt das. Deutschland hat von der Existenz des Euros enorm profitiert, auf Kosten natürlich der anderen EU-Länder erst einmal.
Jetzt kann Deutschland sagen, Entschuldigung, der Euro, damals unter Helmut Kohl eingeführt, war ja eine Bedingung dieser Währung, dass Deutschland die D-Mark aufgibt, um die Wiedervereinigung zu bekommen. Da können wir ja nichts dafür. Dass wir mit Made in Germany sehr erfolgreich sind, liegt einfach daran, dass wir alle so fleißig sind.
Das hat damit nichts zu tun. Deutschland, als der Euro eingeführt wurde, war Deutschland noch aus seiner Wiedervereinigungskrise noch nicht ganz herausgewachsen. Die D-Mark war also von daher auch gegenüber dem Euro-Währungskorb relativ unterbewertet. Und danach hat sich ja die deutsche Produktivität nach oben, enorm stark nach oben entwickelt, was natürlich auch damit zu tun hat, nicht weil wir so ganz tolle Arbeiter sind und deutsches Ingenieurwesen so über alles ist, sondern der wichtigste Faktor ist, weshalb sich die Produktivität so enorm gegenüber den anderen gesteigert hat. Die deutschen Arbeiter bekamen nicht mehr bezahlt. Das konnte man sich zum Beispiel in Frankreich und Italien nicht erlauben, sonst hätten die Regierungen davon gejagt.
Die haben dann noch diese Gewerkschaften.
In Deutschland hat man das nicht. Und in Deutschland hat sogar die SPD-Regierung dann dafür gesorgt, dass es erst recht wenig von dem wachsenden Kuchen erst recht wenig an die Arbeiterschaft geht.
Also der Arbeiter subventioniert praktisch den Export.
Klar.
Deswegen die allerletzte Frage an Sie, Herr Rupp. Wer gewinnt denn eigentlich die nächste Bundestagswahl?
Ja, wahrscheinlich die Frau Merkel wieder.
Und warum?
Weil die Deutschen blöd sind.
Und die haben doch jetzt diesen Schulz.
Ich glaube, ich lasse es dabei.
Herr Rupp, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch und vielleicht beim nächsten Gipfel nochmal, aber schon früher. Auf Wiederhören.